First Grad, das Audiomagazin von Kreatur. Der Psychologe, Journalist und Moderator René Träder hat ein Buch über Resilienz geschrieben. Mit ihm möchte ich heute darüber reden. Herr Träder, was ist denn Resilienz?
Resilienz ist die psychische Widerstandskraft. Ich bezeichne das ganz gerne als das Immunsystem unserer Psyche. Wir kennen ja das körperliche Immunsystem, das eben angegriffen wird von Viren, von Bakterien. Da sind wir irgendwie ja auch alle Experten und Expertinnen in den letzten anderthalb Jahren geworden. Und das psychische Immunsystem wird eben angegriffen von Alltagsstress, von Krisen und Problemen, also von Dingen, die irgendwie länger uns stressen, und von Schicksalsschlägen. Und Schicksalsschläge sind eben Dinge, für die es meistens keine Lösung gibt, sondern wo man lernen muss, mit diesem Schicksalsschlag zu leben. Und hier geht also die Psychologie davon aus, dass wir nicht nur Risikofaktoren haben, die uns stressen, die uns belasten, sondern dass es auch Schutzfaktoren gibt. Und Resilienz ist eben eine Widerstandskraft, die uns hilft, mit diesen Dingen umzugehen. Und wir können diese Resilienz erlernen. Wir können also resilienter im Laufe unseres Lebens werden und dadurch also gestärkt durch das Leben gehen.
Ist jedem Menschen eine gewisse Resilienz mitgegeben oder gibt es auch da stärkere und schwächere Typen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil viele Menschen verwechseln Resilienz immer mit, habe ich Resilienz oder habe ich keine Resilienz? Aber man würde ja auch nicht sagen, ich habe eine Körpergröße oder ich habe keine Körpergröße, sondern da gibt es ja eine Dimension. Und so ist es auch, dass man hier quasi den Zollstock anlegen könnte und mal gucken könnte, wie viel Resilienz habe ich denn? Und es lohnt sich manchmal auch, das in bestimmte Lebensbereiche zu unterteilen. Vielleicht ist meine Resilienz im privaten Kontext nochmal eine ganz andere als im beruflichen Kontext, was zum Beispiel daran liegt, welche Erfahrungen ich gemacht habe bisher, im privaten oder eben auch im beruflichen oder eben auch in was für einer Situation ich bin. Ist mein Netzwerk stark? Gibt es also da Menschen, die an mich glauben? Gibt es Menschen, die mir helfen, auch Stress abzupuffern? Weiß ich einfach von mir selbst, dass ich bestimmte Dinge sehr gut kann? Habe ich also ein gewisses Selbstvertrauen in bestimmten Bereichen? Und so kann man das also schon unterscheiden. Und es lohnt sich sehr, die eigene Resilienz, also die Art auch, wie man mit Krisen umgeht, für sich selbst besser zu verstehen und eine Art Krisenkompetenz zu entwickeln, dass ich also weiß, aha, Mensch, diese Krisen habe ich im Leben ja schon bewältigt oder mit diesen Schwierigkeiten bin ich schon ganz gut umgegangen und das war meine Lösung oder der oder das hat mir dabei geholfen, damit ich einfach, wenn die nächste Krise kommt, nicht direkt in Panik verfalle, sondern schon ein gewisses Vertrauen habe und weiß, ich habe das schon mal hinbekommen und ich glaube, ich werde es jetzt auch wieder hinbekommen. Von daher gibt es ganz unterschiedliche Grade an Resilienz, die es in uns gibt. Und man geht davon aus, dass es drei Quellen von Resilienz gibt. Das eine sind die Gene. Da können wir nicht so wahnsinnig viel dafür, wie viel Resilienz wir quasi mitbekommen. Die Gene beeinflussen zum Beispiel, wie schnell wir Angst empfinden. Und Menschen, die also sehr schnell Angst empfinden, können ein bisschen weniger resilient häufig sein, weil sie eben sich eher zurückziehen, eher fliehen vor einer Situation und dadurch nicht so schnell ins Handeln kommen und auch keine guten Erfahrungen an der Stelle sammeln und feststellen, Mensch, ich habe es ja hinbekommen. Das ist aber etwas, da können wir nicht so wahnsinnig viel dran machen mit unseren Genen. Das zweite sind unsere frühkindlichen Erfahrungen. Also, wie sind wir aufgewachsen? Haben wir dort quasi Selbstvertrauen vermittelt bekommen? Haben wir dort starke Bezugspersonen bekommen, die uns für das Leben vorbereiten? Haben wir da Role Models, sagt man, also haben wir da Vorbilder quasi gehabt, wo wir sehen, wie sind denn unsere Eltern damit umgegangen? Haben die am Abendbrotstisch immer nur gemeckert über den Chef, die Chefin, über Kunden, über Mitarbeiter und haben immer nur gesagt, die sind alle doof und am besten bin ich bald in einem Unternehmen, wo alle nett sind? Oder hat man als Kind auch mitbekommen, dass die positiv sprechen über ihre Arbeit, dass die aus der Arbeit auch Kraft herausschöpfen oder wenn sie Probleme haben, dass sie konstruktiv darüber sprechen und also Lösungen entwickeln. Und das Dritte, die dritte Quelle von Resilienz, ist eben die Zeit, in der wir jetzt alle sind, nämlich die Zeit als erwachsener Mensch, dass man sich bewusst mit sich selbst auseinandersetzt und für sich versteht, wer bin ich denn eigentlich? Was sind meine Stärken? Was sind vielleicht auch meine Schwächen? Was sind meine Baustellen? Und eben auch zu gucken, wie kann ich denn bewusst mit dem umgehen, was mich stresst, was mich nervt und sich eben nicht als Opfer direkt zu begreifen, sondern eben als Gestalter, als Gestalterin des eigenen Lebens. Und da beginnt die spannende Arbeit, die wir dann eben als Erwachsene machen können.
Das heißt, Resilienz ist durchaus auch eine erworbene Fähigkeit. Wie bekomme ich denn jetzt nun raus, wie resilient ich wirklich selbst bin?
Ja, das ist dann vielleicht doch nicht ganz so leicht mit einem Zollstock, dass man den einfach anlegt und dann mal misst und mal guckt. Das ist schwer zu messen. Man kann ja auch ganz schwer messen, wie selbstbewusst bin ich denn eigentlich. Das sind eben so psychische Faktoren. In der Psychologie gibt es durchaus Messwerkzeuge, also Fragebögen und Skalen, wo man schon auch versucht, die Persönlichkeit eines Menschen zu beschreiben und auch vergleichbar zu machen, also eine Art Persönlichkeitsprofil zu machen. Bei der Resilienz ist es relativ schwer, weil es eben so viele verschiedene Dinge geben kann, die uns quasi belasten und die auch eine ganz unterschiedliche Qualität haben. Also wenn ich zum Beispiel in eine Insolvenz gerate oder wenn ich meinen Job verliere, hat das eine ganz andere Qualität, als wenn ich im Stau stehe und einen wichtigen Termin habe. Und man kann aber, finde ich, an diesen Alltagsdingen ganz gut für sich einmal messen, wie schnell gerate ich denn in Panik? Wie schnell geht meine Gedankenkette quasi auch los, mein Gedankenkarussell, und ich erzähle mir negative Geschichten oder ich ärgere mich sehr lange über Dinge und ich spreche mit Freunden ständig über das Negative, ich rege mich auf, ich bin frustriert. Das sind schon mal so Faktoren, wo man so erste Warnsignale hat, dass da irgendwas gerade ungut ist und dass es auch eben ein Gesundheitsrisiko ist. Und dann wird man, wenn zum Beispiel eine größere Krise kommt, natürlich auch traurig sein oder natürlich auch erstmal hilflos sein. Und man kann, glaube ich, dann ganz gut erkennen, wie resilient man ist, wie lange man in dieser Passivität verharrt, bevor man ins Handeln kommt. Weil was resiliente Menschen auszeichnet, ist, dass sie eben nicht so lange hadern, sondern relativ schnell aktiv werden und etwas tun, um etwas zu verändern, um dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht oder um dafür zu sorgen, dass sie die Ziele, die sie haben, erreichen können, auch wenn es Rückschläge gibt, und die einfach ins Ausprobieren kommen und auch bei Niederlagen eben nicht aufhören. Und das ist, glaube ich, das Stärkste an der Resilienz, dass sie uns Aktivität gibt. Und man kann wahrscheinlich das eben als guten Gradmesser dann sehen, wenn man feststellt, dass man schon sehr lange bestimmte Themen oder Belastungen im Leben mitschleppt, wo man nicht aktiv geworden ist und hier also noch nicht ins Handeln gekommen ist. Da lohnt es sich dann sehr nochmal, sich zu fragen, was ist denn hier die Hürde und was kann mir helfen oder auch wer kann mir da eigentlich helfen oder auch in mir selbst, was kann mir da helfen, um ins Ausprobieren zu kommen, um in die Veränderung einfach zu kommen.
Bedeutet das nun, dass alles besser ist, als nichts zu tun?
Ja, also vielleicht mit einer kleinen Klammer. Alle Emotionen sind ja gut. Und wenn wir zum Beispiel traurig sind, dann hat das ja oft eine sehr passive Komponente, dass wir nicht handeln. Und diese Traurigkeit, die ist auch durchaus gut, weil sie uns eben hilft, abzuschließen mit einem Verlust, mit einem menschlichen Verlust, mit einem Dingverlust, wenn etwas nicht geklappt hat, wir haben einen Auftrag nicht bekommen oder unser Handy ist ins Klo gefallen und die 1000 Fotos, die da drauf sind, sind plötzlich weg. Und diese Traurigkeit ist auf jeden Fall psychologisch gesehen eben auch eine innere Arbeit, diese Passivität. Da ist ein Verlust passiert. Und da ist, glaube ich, das Nichtstun auch mal in Ordnung. Aber ansonsten ist es sehr gesund, dann auch eine gewisse Form der Aktivität relativ schnell zu entwickeln und ins konstruktive Handeln zu kommen. Nicht jedes Handeln ist auch gut. Also wenn ich sage zum Beispiel, jede Emotion ist gut, denken wir an die Wut. Die Wut weist uns ja darauf hin, dass es eine Ungerechtigkeit gegeben hat oder dass da eine Ungerechtigkeit droht. Und sie gibt uns Energie zum Handeln, dass wir für uns einstehen. Und nun kann ich aber jemanden, hier in Berlin würde man vielleicht sagen, in die Fresse schlagen, wenn ich quasi wütend bin und für mich einstehen will, aber das ist kein konstruktiver Umgang. Oder ich kann schreien, jemanden zusammenbrüllen, aber das ist kein konstruktiver Umgang mit der Wut. Das macht das Problem meistens größer. Das heißt, nicht jede Handlung ist gut, sondern dann im besten Fall die konstruktive Handlung, dass ich also das Gespräch suche mit der Person oder dass ich eben versuche zu überlegen, warum macht mich denn das eigentlich wütend? Was sind denn die Gründe dafür?
Sie haben diese Opferhaltung angesprochen. Wie erkenne ich denn, dass ich in einer Opferhaltung bin und wie komme ich dann da wieder raus?
Ja, im Buch habe ich zum Beispiel geschrieben, die Opferhaltung ist quasi das, was für Superman das Kryptonit ist. Es schwächt uns ungemein. Superman hat ja total viele tolle Fähigkeiten. Der kann ja ganz viel, der kann fliegen, der kann durch Wände gucken. Also das ist ein toller Typ. Aber wenn er mit Kryptonit in Berührung kommt, wird er total schwach. All diese tollen Sachen, die er drauf hat, kann er nicht abrufen an der Stelle. Und so ist es eben mit dieser Opferhaltung. Wenn wir in die Opferhaltung geraten, erleben wir uns eben nicht mehr als handlungsfähig, sondern wir teilen die Welt in Gut und Böse ein. Und wir sind die Guten, die eben von den Bösen belastet worden sind. Und die anderen müssten jetzt mal handeln. So ist dieses Weltbild an dieser Stelle, damit unser Leben wieder in Ordnung ist. Und wir sehen dadurch nicht den Raum der Möglichkeiten und wir sehen dann eben auch nicht unsere Kraft. Wir nehmen uns dann sehr schwach wahr in dieser Opferhaltung. Und das ist erstmal durchaus auch ein sozusagen psychologischer Mechanismus, um uns zum Überleben zu helfen. Nämlich, wenn ich direkt die Schuld bei mir sehe, könnte ja sein, dass das eben mein ganzes Selbstvertrauen zerstört und ich eben auch nicht mehr in die Handlungsfähigkeit komme. Und solange ich sozusagen die Schuld bei den anderen suche, entkopple ich so ein bisschen mein eigenes Verhalten. Das kann vielleicht auch für 10 Minuten in Ordnung sein, dass ich denke, Mann, warum sind die anderen so mit mir umgegangen? Das habe ich doch gar nicht verdient. Aber dann ist es eben wieder wichtig, auch sich zu fragen, was ist denn mein Anteil eigentlich? Zum Beispiel auch, wenn es einen Konflikt gegeben hat im Team. Was ist mein Anteil daran, dass es eskaliert ist? Oder wenn etwas kaputt gegangen ist, wenn etwas nicht funktioniert hat, wenn etwas gescheitert ist, was ist mein Anteil daran? Also auch hier ganz objektiv noch einmal drauf zu schauen, um dann eben auch sehen zu können, wo kann ich denn drauf zugreifen, was habe ich denn für Möglichkeiten? Oder eben auch, wenn tatsächlich Menschen oder Systeme da sind, die mir nicht gut tun, die mich vielleicht auch in eine Opferhaltung drücken, das kann ja auch sein, dass ich eben trotzdem schaue, was kann ich verändern? Kann ich was verändern im System? Kann ich was verändern im Gespräch mit der Person? Oder muss ich vielleicht auch ein System verlassen, um für meine psychische Gesundheit am Ende zu sorgen und Verantwortung zu übernehmen? Und Verantwortung ist eben genau das Gegenteil von der Opferhaltung. Und darum ist auch der erste wichtige Baustein im Buch eben die Verantwortungsübernahme. Und ich glaube, wenn wir mit so einem Mindset, mit so einer Einstellung durchs Leben gehen, dass wir immer sagen, das ist mein Leben, und ich darf andere nicht schuldig machen für die Dinge in meinem Leben. Auch selbst wenn mir negative Dinge passiert sind, geht es ja trotzdem immer darum, wie gehe ich jetzt im Hier und Heute damit um? Und wie gehe ich in der Zukunft damit um? Und wie kann ich denn dafür sorgen, obwohl ich vielleicht sehr negative Dinge erlebt habe, dass ich aber ein gutes Leben habe, das ungefähr so abläuft, wie ich mir das vorstelle?
Das bedeutet also, wenn ich mich in dieser Opferhaltung befinde, dann sollte ich mal einen Schritt zurücktreten und schauen, welche Möglichkeiten ich eigentlich habe.
Ja, und man wird überrascht sein, wie viele Möglichkeiten sich dann vielleicht auftun, dass man, weil Opferhaltung ist ja auch eine Form von Stress und das bedeutet eben auch einen Tunnelblick, dass wir sehr eindimensional etwas sehen und dann eben auch unsere Stärken nicht mehr sehen, unsere Möglichkeiten nicht mehr sehen, sondern eigentlich nur die ganze Schuld abladen bei einer anderen Person und dadurch eben, ja, geschwächt sind und nichts für uns mehr tun können in dem Moment.
Wie bekomme ich denn überhaupt einen realistischen Blick auf meine Situation? Man ist ja doch oft sehr in seiner eigenen Haltung verhaftet. Was kann ich dann tun, damit ich einen übergeordneten Blick bekomme?
Ja, das ist eine gute Beobachtung. Es ist halt die Frage, ob wir überhaupt jemals realistisch auf etwas gucken können. Wir haben natürlich immer die Brille der Subjektivität, die uns aber als die absolute Wahrheit, als die einzige Realität erscheint. Und das könnte vielleicht der erste Schritt sein, sich dessen bewusst zu sein, dass ich eine Brille aufhabe und mit dieser Brille eben in die Welt schaue und die eine Definition oder eine Interpretation eben provoziert und sich ganz bewusst eine andere Brille aufzusetzen. Also man könnte sich zum Beispiel immer wieder selbst fragen, ist denn das wirklich so, was ich denke? Ist das wirklich so passiert? Man kann sich auch vielleicht mal prophylaktisch an Situationen erinnern aus der Vergangenheit, wo man später festgestellt hat, dass es doch ganz anders war, dass man da einfach einen Film geschoben hat und dass man sich selbst eine Geschichte eingeredet hat und dass man später davon dann doch überzeugt worden ist, dass man mitbekommen hat, so war es ja gar nicht. Also keine Ahnung, in der Partnerschaft machen viele ja diese Erfahrung. Oder vielleicht ein besseres Beispiel. Man wartet auf jemanden und der kommt nicht. Und man ruft ihn an, der ist nicht zu erreichen. Und direkt entstehen ja Bilder von, oh Gott, bestimmt ist ein Autounfall passiert. Oder das nächste Bild ist vielleicht, warum mag mich die Person nicht mehr, dass sie mich versetzt? Also man erzählt sich die Geschichten und dann kommt die Person und sagt, ja, ich habe verschlafen. Und man stellt fest, das, was ich die ganze Zeit als Realität hatte, das ist totaler Murks. Und das eben auch auf größere Dinge übertragen. Und hilfreich ist es eben auch mit Leuten darüber zu sprechen und denen die Geschichte zu erzählen. Und am besten Leute, die einem nicht nach dem Mund reden, sondern die dann eben auch noch den Mut haben zu sagen, aber stimmt denn das oder woher weißt du denn das? Ist das eine Hypothese von dir? Oder zeig mir doch mal die E-Mail, was die Person geschrieben hat. Wie würde ich die denn gerade interpretieren? Das ist ja auch oft ein ganz großes Problem, dass wir in so schriftliche Kommunikation schon ganz viel reininterpretieren und dann sauer sind. Und die Akzeptanz ist halt deshalb so wichtig, weil wir sonst an einer Fiktion festhalten, nämlich das ist entweder so, wie ich mir das vorstelle, oder da ist etwas, das hätte nicht sein dürfen. Auch das bedeutet ja akzeptieren, das Negative in meinem Leben akzeptieren oder das Negative akzeptieren, was droht. Und solange ich das nicht mache, lebe ich halt in einer Fantasiewelt und kann eben auch nicht richtig handeln. Und mir fallen dann auch keine adäquaten Lösungen für etwas ein.
Wenn wir das Ganze jetzt mal auf eine berufliche Situation umlegen. Wir reden hier von Dachdeckerbetrieben, die haben kleine Teams, da sind dieselben 4, 5 Leute immer zusammen auf der Baustelle unterwegs. Wie kann ich da selber mich in eine aktive Position bringen und wie kann ich dafür sorgen, dass dieser Austausch und die Kommunikation immer funktioniert?
Ja, ich glaube, das Zauberwort ist hier Kommunikation, dass es also eine gute, regelmäßige Kommunikation braucht, nicht nur, wenn Fehler aufgetreten sind, nicht nur, wenn es eben um kritische Dinge geht, die es zu besprechen gilt, sondern dass es allgemein eben eine kommunikative Kultur gibt, in der ein Beziehungsaufbau möglich ist. Weil das ist eben ja auch ein ganz wichtiger Teil von Resilienz, das Netzwerk, in dem wir sind. Und wir brauchen vertrauensvolle, stärkende Netzwerke und das ist häufig eben die Basis, die Kommunikation. Dass wir also uns verlassen können auf das, was andere sagen, dass wir wissen, wir können alles sagen, was wir wollen und dass man miteinander darüber sprechen kann, dass verschiedenste Meinungen auch diskutiert werden und angehört werden dürfen und das möglichst hierarchiefrei, dass also die Person, die schon seit 5 Jahren im Team ist, keine größeren Rechte hat als die Person, die erst seit einem Jahr im Team ist, sondern dass es eben um Expertise geht, aber dass man Expertise eben nicht messen kann unbedingt an Jahren oder an Zugehörigkeit von einem Unternehmen, sondern dass es eben um dass man sieht, ach Mensch, der ist besonders gut darin oder dem fallen immer gute Ideen dort ein und dass man die Expertisen aus den verschiedensten Menschen stärker nutzt und auch würdigt. Und man kann eben dieses Resilienzkonzept, was ich im Buch ja für das Individuum schreibe, auch übertragen auf ein Team. Man kann auch sich fragen, wie resilient ist ein Team? Also wie widerstandsfähig ist quasi das Team, wenn es gestresst ist, wenn es Probleme gibt oder wenn es eben mit Schicksalsschlägen konfrontiert ist. Und für ein Team bedeutet eben ein stressiger Faktor zum Beispiel mehr Arbeit oder dass Dinge länger dauern als gedacht, dass Dinge komplizierter sind, dass Material fehlt, dass Kunden kommen und unzufrieden sind, dass es viele Baustellen quasi parallel im wahrsten Sinne des Wortes gibt. Probleme oder Krisen können eben zum Beispiel sein, wenn das Geld nicht kommt, also wenn ein Auftraggeber nicht bezahlt hat. Und vielleicht Geldnot plötzlich da ist, wenn Material dann nicht mehr besorgt werden kann, vielleicht auch, wenn eine hohe Fluktuation da ist und Mitarbeiter fehlen, große Krankheit da ist. Und ein Schicksalsschlag könnte zum Beispiel sein, wenn mehrere Auftraggeber gleichzeitig sagen, wir ziehen unsere Anfrage zurück, wenn keine neuen mehr kommen, wenn man vielleicht sogar Insolvenz anmelden muss oder wenn die Rahmenbedingungen sich so stark ändern, dass ein normales Arbeiten kaum möglich ist, zum Beispiel durch Sicherheitsmaßnahmen, durch Lockdowns und so weiter. Und da ist immer die Frage, wie resilient ist also das Team und auch das Unternehmen, das wäre die dritte Frage, und kann mit diesen Dingen so umgehen, dass es nicht zerbricht, sondern weitermachen kann und möglichst sogar gestärkt aus dieser Krisenzeit hervorgehen kann und etwas gelernt hat, was das Team stärkt und für die nächste Krise auch nochmal vorbereitet und selbstbewusster werden lässt.
Das bedeutet also, es ist unabdingbar, vernünftige Kommunikationsstrukturen in einem Unternehmen zu implementieren. Hilft es denn auch, wenn man sich auf Krisensituationen schon im Vorhinein vorbereitet und die quasi durchspielt?
Ja, absolut. Also das ist im Grunde genommen genau auch das, was ich in den Workshops mache. Häufig werde ich ja in Krisenzeiten gerufen von Unternehmen, wenn da sehr viel Stress da ist, wenn die Belastung groß ist, wenn Konflikte quasi schon eskalieren und man das Gefühl hat, wir kommen da nicht mehr alleine klar, da muss jetzt jemand Externes kommen. Und natürlich ist die Prophylaxe aber auch ein ganz wichtiger Baustein von Resilienz, dass man in guten Zeiten auch schon vorsorgt und dass man eben auch quasi Notfallideen hat für Worst-Case-Szenarien. Das kann man auch übertragen auf uns als Individuum. Wenn wir gerade gestresst sind und wenn es uns nicht gut geht, dann haben wir eben keine Kapazitäten mehr, um jetzt noch zu überlegen, was würde mir denn jetzt eigentlich gut tun, was könnte ich denn jetzt eigentlich tun? Das müssen wir in guten Zeiten machen, dass wir uns darüber bewusst werden, was stärkt uns denn eigentlich? Und dann eben auch die Möglichkeit in der Krise dadurch haben, leichter darauf zugreifen zu können. Und so ist es eben auch für Unternehmen, dass eine gute Kommunikation immer gilt. Man kann es vielleicht auch nochmal ganz plastisch übertragen auf eine Partnerschaft im Privaten. Da würde man ja auch sagen, eine Beziehung braucht quasi eine ständige Pflege, eine romantische Liebesbeziehung quasi. Und erst recht, wenn man 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre zusammen ist oder noch länger, am Anfang ist es leicht, quasi eine enge Verbindung miteinander zu spüren. Aber es braucht eben, und da unterscheidet sich eine gute Beziehung von einer schlechten Beziehung, es braucht eben eine alltägliche Wertschätzung für das Miteinander, eine alltägliche Pflege. Und es reicht eben nicht aus, zum Jahrestag einmal rote Rosen zu verschenken und zu sagen, toll, dass wir zusammen sind, danke für dieses Jahr der Gemeinsamkeit. Nein, es braucht auf der täglichen Ebene das. Und man muss eben auch relativ schnell, wenn Konflikte da sind, wenn Unstimmigkeiten da sind, auch ein Klima schaffen, um darüber sprechen zu können. Und das gilt in gleicher Weise auch für Unternehmen. Von daher ist die Kommunikation immer die Basis und dass man Konflikte nicht verschleppt, sondern eben Konflikte als Warnsignale empfindet, wo man sieht, da gibt es Themen, die rumoren, die sind da, da müssen wir was tun, die kann man nicht wegdiskutieren, da gibt es Bedürfnisse, die irgendwie angesprochen werden müssen, da muss vielleicht auch was verändert werden. Wir sehen ja auch, die Arbeitswelt ändert sich sehr. Die Wünsche von Arbeitnehmern sind ja auch andere als noch vor 10 oder 20 Jahren in vielen Branchen und dass man hier also auch auf Unternehmen reagiert. Und ich glaube, hier kann man auch die Schwarmintelligenz noch stärker nutzen, dass man also noch mal stärker schaut im Gespräch, was wollen denn meine Mitarbeiterinnen und meine Mitarbeiter und das dann eben auch würdigen.
Braucht es eine gewisse körperliche Gesundheit, um auch die psychische Gesundheit zu erhalten?
Es macht es auf jeden Fall, also das Leben wird ja oft schwerer mit Krankheiten und dadurch eben auch psychisch belastender. Allein wenn ich jetzt ein Bein mir gebrochen hätte, ich wohne in der 3. Etage, das ist einfach dann vieles komplizierter und körperliche Erkrankungen machen es immer schwieriger und körperliche Erkrankungen haben immer auch eine psychische Ebene. Und das wäre vielleicht auch eine ganz wichtige Botschaft, dass wir, wenn wir über Gesundheit nachdenken, dass wir nicht nur über die körperliche Gesundheit tatsächlich nachdenken, für die wir ja schon viel häufig sehr bewusst tun. Wir ernähren uns hoffentlich gesund, wir bewegen uns, achten vielleicht auf ausreichend Schlaf. Das sind so Dinge, die sind so als allgemeingültige Faktoren. Und bei der Psyche haben wir häufig den Eindruck, die muss halt funktionieren. Das muss irgendwie gut sein. Und wenn die mal nicht funktioniert, oh je, dann stimmt irgendwas mit mir nicht, dann bin ich verrückt und ich darf es auf gar keinen Fall jemandem erzählen. Ich muss immer leistungsfähig sein, ich muss immer glücklich sein. Das ist so die Erwartung an uns. Auf körperlicher Ebene, gerade wenn wir an das körperliche Immunsystem denken, haben wir durchaus dieses Bewusstsein dafür, dass wir etwas tun müssen für unsere körperliche Gesundheit. Bei der psychischen Gesundheit fehlt häufig diese Ebene. Und eigentlich sind Körper und Psyche eine Einheit. Es macht durchaus Sinn, dass im wissenschaftlichen Kontext einmal zu trennen und dann ein Medizinstudium zu machen oder ein Psychologiestudium zu machen. Aber es gehört eigentlich beides zusammen und das ist schon auch seit Tausenden von Jahren eigentlich Usus, dass das keine getrennten Sachen sind, sondern dass es immer einen Bezug auf die Ebenen gibt. Wir wissen, wenn wir psychische Belastungen haben, dass sich das auch auf lange Zeit körperlich auswirken wird. Stress führt zu Nackenschmerzen, zu Rückenschmerzen, führt zu Magenproblemen, führt zu Darmproblemen, führt zu Schlafproblemen, führt dazu, dass Leute stärker zu Drogen greifen, weil Drogen immer eine Abkürzung sind, im Sinne von, ich hole mir Erholung sehr schnell, ich kann abschalten durch Drogen oder ich hole mir Energie durch Drogen und versuche quasi mich aufzuputschen, wenn der Stress so groß ist. Das heißt, man sollte auf jeden Fall das als Einheit betrachten und hier eben auch für die Psyche sorgen.
Und was kann ich als Chef eines kleinen oder mittleren Unternehmens tun, um eine psychisch gesunde Umgebung für meine Mitarbeiter zu schaffen?
Also Geschäftsführer und Führungskräfte haben eine enorm wichtige Rolle dabei, weil sie das Klima des Arbeitens vorgeben. Sie geben die Rahmenbedingungen vor und sie sind eben oft auch Vorbild oder geben die Latte an, wie man zu arbeiten hat. Und allein wenn der Geschäftsführer oder der Vorgesetzte gerade bei Bürojobs um 23 Uhr noch eine E-Mail verschickt, dann ist das ein ganz schlechtes Vorbild, weil es eben die Erwartungshaltung weckt, wir müssen immer alle erreichbar sein. Oder ich bin faul in seiner Sicht, wenn ich da nicht direkt drauf geantwortet habe, sondern erst am nächsten Tag, sehr viel später. Und das Gleiche gilt, so könnte ich mir das in Ihrer Branche dann eben vorstellen, zum Beispiel für Baustellenbesichtigungen oder Besuche. Also wann ist der Geschäftsführer, wann ist die Führungskraft zum Beispiel auf der Baustelle, wann kommt sie vorbei? Ist sie morgens schon um 5 da und dann nochmal irgendwie auch um 22 Uhr, auch am Sonntag? Also wann wird eigentlich gearbeitet von dieser Seite her? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Und eben Pausen sich zu nehmen, das ist ebenfalls ganz wichtig, dass Pausen ganz selbstverständlich dazugehören und dass es eben nicht gelobt wird, wenn Leute durcharbeiten und dann besonders viel geschafft haben, sondern dass es ein Klima entsteht, wo Pausen, Auszeiten, Erholungszeiten wichtig sind. Es ist ebenfalls ganz wichtig, Erfolge zu feiern, also das Erfolgreiche nicht als Normalzustand anzusehen, im Sinne von, na, dafür werden die Leute ja bezahlt, dass die das so machen, da muss ich sie ja nicht loben und muss da auch nicht was Besonderes machen, wenn sie da sehr gute Arbeit gemacht haben, dafür kriegen sie ihr Gehalt und dann sich nur zu melden, wenn irgendwas im Argen ist. Das ist ganz wichtig und eben wirklich ein kommunikatives, vernetzendes Miteinander zu schaffen. Ich weiß nicht genau, wie der Ton auf Baustellen ist. Der könnte vielleicht auch ein bisschen rauer hier und da sein. Und da sind, glaube ich, dann ja eben auch Führungskräfte oder Geschäftsführer gefragt, zu gucken, was könnte denn hier in dieser Branche, in der ich jetzt eben arbeite, etwas sein, was uns aber nicht als Schauspiel vorkommt, wo wir jetzt irgendeine Rolle spielen, die gar nicht zu uns passt, aber was könnte eben dazu beitragen, dass die Menschen gut arbeiten können, weil aus meiner Sicht sind Führungskräfte und Geschäftsführer eben Leute, die dafür sorgen müssen, die Rahmenbedingungen so zu gestalten fürs Arbeiten, dass die Leute möglichst unkompliziert arbeiten können und das Beste aus sich selbst abrufen können. Und da haben deshalb Führungskräfte eine ganz wichtige Funktion, wenn es um Resilienz geht. Und vielleicht noch der letzte Gedanke, ich glaube, es braucht auch ein Feingefühl dafür zu spüren, wenn es Mitarbeitern nicht gut geht, wenn die sich nicht aufgehoben fühlen im Team. Vielleicht auch, weil man sowas wie Mobbing mitbekommt oder schlechtes Reden über Leute, wenn man spürt, da haben sich Leute auf jemanden eingeschossen. Es ist ganz wichtig, eben nicht mitzumachen, nicht mitzuwitzeln über das Aussehen oder über bestimmte Merkmale von der Person und hier ganz feine Antennen zu entwickeln, ob jemand quasi ausgegrenzt wird, gemobbt wird, belastet wird und hier also auch zu intervenieren und auch deutlich zu machen, dass das nicht gewünscht ist und dass es so nicht funktionieren kann und so nicht gehen kann. Wir wissen zum Beispiel ja auch, dass Stress und auch ein nicht resilientes Verhalten zu mehr Arbeitsunfällen führt. Das heißt, auch aus dieser Perspektive heraus haben auch gerade in dieser Branche die Unternehmen ein großes Interesse hoffentlich eben für ein möglichst stressfreies Arbeiten, ein bewusstes, achtsames Arbeiten zu sorgen, wo sie resiliente, gestärkte Mitarbeiter haben.
Nun bin ich als Mitarbeiter ja in einem Unternehmen in einem komplexen kommunikativen Gesamtwerk unterwegs. Wie kann ich denn für mich selbst dafür sorgen, dass ich da langfristig psychisch gesund bleibe, auch wenn die Rahmenbedingungen vielleicht nicht ideal sind?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil unsere Leistungsfähigkeit ist ja im Grunde genommen der Schatz in uns. Weil wenn wir diese Leistungsfähigkeit nicht mehr haben, Naja, das wirkt sich auf unsere berufliche Zukunft aus und das wirkt sich aber auch auf unser Privates ganz schnell aus. Das heißt, diese Leistungsfähigkeit in mir auch wirklich als Schatz anzusehen und zu wissen, dass ich da nicht unbegrenzt drauf zugreifen kann, sonst ist die Schatztruhe irgendwann leer, sondern ich muss damit haushalten und ich muss dafür sorgen, wenn ich da was rausnehme, dass es eben auch wieder was Neues reingelegt wird rechtzeitig. Ich kann nicht zu viel Kredit bei meiner Energie aufnehmen quasi. Und das ist deshalb ganz wichtig, dass, glaube ich, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erst einmal ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie sie überhaupt gut arbeiten können. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning, wofür es vielleicht auch ein paar Jahre braucht, zu spüren, was brauche ich denn, um Energie zu haben, um gut arbeiten zu können, um mich wohlzufühlen, um leistungsfähig zu sein, um motiviert zu sein. Ist es am Ende nur der Lohn oder das Gehalt, das ich habe? Das ist zu wenig. Das wissen wir auch aus vielen Studien. Das reicht nicht aus für eine Leistungszufriedenheit und für eine Arbeitszufriedenheit. Es braucht mehr und dass man für sich selbst diese Rahmenbedingungen erstmal identifiziert und weiß, was brauche ich denn und dann dafür einsteht. Und wenn es eben das Klima gibt, wir arbeiten durch und machen dafür lieber 10 Minuten früher Feierabend und man spürt aber, das funktioniert für mich nicht, es ist ganz wichtig, ins Gespräch zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt einmal meine Mittagspause oder ich hole mir jetzt was zu essen und ich mache jetzt nicht nur 10 Minuten einmal Zigarette und Apfel und das war's, sondern ich brauche das. Oder vielleicht dann auch andere Leute aus dem Team zu finden, wo man merkt, denen geht es doch eigentlich auch so. Die machen quasi nur aus Druck mit, und aber die würden auch gerne eine Mittagspause richtig nehmen wollen. Dass man darüber einfach spricht und auch andere nicht ausgrenzt und sagt, ja, ihr seid halt doof, dass ihr das macht, sondern sagt, das ist mein Bedürfnis. Ich weiß, ich brauche jetzt irgendwie mal eine halbe Stunde den Kopf frei und dann kann ich danach viel besser weiterarbeiten. Und dann eben dafür immer wieder auch werben, dafür einstehen, am Ball bleiben, wenn man feststellt, man hat es einmal angesprochen und es ist nicht gehört worden, das noch ein zweites Mal ansprechen, ein drittes Mal ansprechen und dafür sorgen, dass man gut arbeiten kann und eben auch ins Private hinein. Also auch hier zu schauen, weil privat und beruflich fließt ja oft ineinander, was hilft mir denn dort, mich vorzubereiten auf meinen Job oder eben wie kann ich meine private Freizeit auch so gestalten, dass ich auch mich wirklich erholen kann nach Feierabend, an freien Tagen, im Urlaub. Auch Nein sagen lernen ist wahrscheinlich auch mit die wichtigste Qualität oder Fähigkeit, die man irgendwann haben muss, da keine Schuldgefühle zu haben, keine Ängste zu haben und natürlich am Ende auch festzustellen, wenn das System, in dem ich arbeite, das nicht möglich macht und meine Bedürfnisse quasi nicht würdigt, dann eben auch für sich die Verantwortung zu übernehmen und durchaus sich einen Arbeitsplatz zu suchen, wo das möglich ist, einfach aus Selbstschutz heraus. Und das ist, glaube ich, schon etwas, ich glaube, im Handwerk, das ist ja auch teilweise Fachkräftemangel, wenn ich das richtig lese in den Medien. Das heißt, da müssen ja auch Geschäftsführer und Führungskräfte ein großes Interesse daran haben, ihre Mitarbeiter zufriedenzustellen und für ein gutes Miteinander zu sorgen und diese Karte durchaus auch dann auszuspielen und zu sagen, dann gehe ich eben woanders hin, wo ich so behandelt werde, dass es meiner psychischen und meiner körperlichen Gesundheit dienlich ist, sodass ich nicht in 5 Jahren flach liege und im Burnout bin, sondern dass ich weiterarbeiten kann und dass es mir gut geht.
Das schnelllebige Leben, das wir momentan führen, wir sitzen auf der Couch, schauen in den Fernseher, gleichzeitig ins Handy, irgendwo bimmelt noch was und am besten rühren wir auch noch gleichzeitig in der Pfanne. Tut uns das gut oder ist das eigentlich nicht artgerecht?
Ja, dieses Leben ist eine Katastrophe, so wie wir es leben, weil es nicht mehr artgerecht ist. Also wir sind dafür nicht geschaffen. Wir wissen ja alle, wir haben dieses Steinzeitgehirn und auch im Grunde genommen ja einen Steinzeitkörper, der nicht dafür ausgelegt ist, so viele Informationen in so kurzer Zeit in einer so schnell sich verändernden Welt, die ja auch durch die Globalität so groß geworden ist, zu verarbeiten. Also der Steinzeitmensch sowieso nicht, aber auch vor 50 Jahren wusste ich unter Umständen, oder da gab es mich noch nicht, aber wenn ich da gelebt hätte, hätte ich nicht unbedingt gewusst, was heute in den USA los ist oder wie es Jennifer Aniston geht oder so. Das hätte ich alles nicht erfahren und wir werden ja zu bombardiert mit Nachrichten aus den Medien. Da passiert jeden Tag etwas, auch wenn wir an die Corona-Situation denken. Quasi im Minutentakt gibt es da irgendwie einen News-Ticker, der uns bombardiert und wir wissen gar nicht, was ist eine relevante Information eigentlich. Nachrichten bedeutet ja eigentlich im übertragenen Sinne eine Information, nach der ich mich richte. Aber wir haben so viele Informationen, die uns eben keine Orientierung mehr geben. Und dann sind wir inzwischen ja selbst zu Medienunternehmen geworden, im Grunde genommen. Und wir produzieren ja Meldungen über WhatsApp, über Telegram, über Facebook, über Instagram. Wir machen Postings. Wir sind Mediengestalter im Grunde genommen. Wir machen da kleine Videos, wir machen da Fotos, wir machen da Filter drauf, wir schreiben da Text runter, wir werden Redakteure, Fotografen, Video-Content-Creator. Alles als Hobby, alles in unserer Freizeit. Und wir kriegen natürlich auch von Freunden das. Und das kann unser Gehirn einfach nicht. Da explodiert es irgendwann, das ist viel zu viel. Und eben auch Veränderungen sind immer ein Stressfaktor. Auch die Arbeitswelt verändert sich ja sehr. Neue Methoden, neue Techniken, neue Anforderungen, eine neue Schnelligkeit, die entsteht, auch die Digitalisierung. Das heißt, hier ist es schon auch nochmal ganz wichtig, im beruflichen Kontext zu schauen, wie können wir mit den Tools, die wir haben, gut arbeiten? Was ist überhaupt notwendig? Auf welche digitale Spielerei können wir vielleicht auch verzichten? Auch hier für gute Arbeitsmittel quasi zu sorgen und im Privaten natürlich auch zu schauen, was ist wirklich notwendig und wie will ich das gestalten?
Aber wie genau kann ich das denn gestalten? Ein Beispiel. Wir unterhalten uns hier, wir haben ein spannendes Thema. Und schon kommt eine E-Mail herein und ich bin abgelenkt. Was mache ich? Wie gehe ich damit um?
Genau, also das ist ja ein gutes Beispiel. Wir unterhalten uns und Sie kriegen eine E-Mail und sofort switcht Ihr Gehirn ja um und guckt, oh, wer war das? Ach Mensch, da muss ich noch antworten, muss ich gleich machen oder habe ich noch gar nicht gemacht oder was will der denn von mir? Also da gibt es ja tausend Gedanken und in dem Moment können Sie gar nicht mehr richtig zuhören und dann denken Sie sogar, oh Gott, jetzt habe ich nicht richtig zugehört, oh Gott, wie schlecht von mir, was bin ich eigentlich für eine Journalistin, wie unhöflich oder was auch immer und plötzlich ist das Gehirn mit so vielen Sachen beschäftigt und das stresst und das macht kein gutes Arbeiten am Ende eben. Und mein Beispiel ist, wenn ich in der S-Bahn unterwegs bin, sehe ich sehr viele Leute, die auf ihrem Handy eine virtuelle Farm pflegen, einen Bauernhof. Und dort haben sie Tiere und Heu und entscheiden sich quasi in diesem Spiel, welche Kuh kriegt jetzt wie viel Heu, wann melken sie die Kühe und so weiter. Und das ist Arbeit. Und die Leute, die auf dem Weg zur Arbeit oder nach dem Feierabend auf dem Handy virtuelle Bauernhöfe pflegen, haben nicht 8 Stunden gearbeitet, sondern 9, 10, 11 Stunden gearbeitet. Die gleichen Gehirnareale werden dabei gebraucht, wie wenn wir im Büro denken oder auf der Baustelle denken. Nämlich das Gehirnareal hinter unserer Stirn, der präfrontale Kortex, der Informationen verarbeitet und Entscheidungen trifft. Und wenn ich auf dem Dach stehe, muss ich ständig Entscheidungen treffen. Wo gehe ich hin? Wo ist es noch sicher? Was muss ich tun, um sicher zu sein? Wie bekomme ich das Material hoch und so weiter? Wie koordinieren wir uns? Unser Gehirn ist 8 Stunden aktiv gewesen und unser Gehirn braucht auch Pausen. Das heißt, wir leben oft nicht mehr artgerecht und wir arbeiten nicht artgerecht. Und hier ist also nochmal die Frage, immer wieder, was brauche ich eigentlich? Welche Tools möchte ich benutzen? Man darf ja Fernsehen gucken, man darf Instagram benutzen, das ist alles in Ordnung, das mache ich auch. Aber immer nochmal zu gucken, regieren mich sozusagen die technischen Spielereien oder regiere ich die technischen Spielereien und dann auch mal die Erfahrung zu machen, hey, im Wald zu spazieren, mit Freunden, alleine, mit der Familie, hat eine ganz andere Qualität, dieser Tag oder am Meer zu sitzen, als den ganzen Tag vorm Computer zu sein. Und das ist aber, glaube ich, die ganz große Herausforderung für uns alle, gerade in dieser Zeit, nicht, weil es da ist, alles zu nutzen, sondern immer wieder weise zu wählen und auch in uns hineinzuhören, was machen diese Dinge mit uns und tun sie uns denn wirklich gut? Es ist eben jedes Mal eine Viertelstunde Zeit unseres Lebens, die drauf geht, wenn wir bei Instagram waren. Und was wäre die Alternative eigentlich gewesen?
Sie bieten ja auch Workshops an. In welche Situation stoßen Sie da oft in die Unternehmen? Ist das eher vorbeugend dann oder ist das Kind schon in den Brunnen gefallen?
Unternehmen sind ja im Grunde genommen wie Menschen, weil Unternehmen von Menschen gestaltet werden. Und wenn wir, also wann machen wir Menschenprophylaxe mit unserem Rücken zum Beispiel? Erst dann, wenn er wehtut. Also erst wenn wir Rückenschmerzen haben, machen wir Rückenübungen. So ist es ja ganz häufig. Oder erst wenn wir Bauchschmerzen haben, sagen wir, die Torte wäre vielleicht gestern doch nicht so gut gewesen. Ich kenne das auch von mir selber, dass wir den Schmerz oft brauchen, um einen Wunsch der Veränderung in uns zu entwickeln. Und so ist es auch, dass Unternehmen häufig kommen, wenn sie feststellen, es gibt sehr viel Stress, es gibt eine Überforderung, es gibt eine hohe Fluktuation häufig oder es gibt Konflikte und dann wünschen sie sich eben häufig einen Stressworkshop, einen Kommunikationsworkshop. Das sind häufig die Anliegen, die da sind. Und das ist aber auch in Ordnung, weil dann ja ein Bewusstsein entstanden ist, dass es offenbar davor ein Verhalten gab, das kontraproduktiv war. Und dann freue ich mich aber eben auch über Unternehmen, die sagen, nein, wir wollen was verändern und wir wollen unseren Mitarbeitern was anbieten und ihnen mal zeigen, es geht auch anders und ihnen Techniken und Tools zur Verfügung stellen und auch die Erfahrung machen, wie kann man denn gegen Stress vorgehen? Was kann ich denn unmittelbar machen, wenn ich gestresst bin? Wie kann ich für mich sorgen? Wie kann ich meine Gesundheit damit auch langfristig aufrechterhalten? Oder eben auch, wie können wir Konflikte im Team besser kommunizieren und wie können wir unsere Strukturen verändern? Das ist ungefähr so der Auslöser quasi.
Kommen wir nochmal zurück zur Resilienz. Sie beschreiben in Ihrem Buch verschiedene Bausteine zur Erhaltung der Resilienz. Können Sie die mal für uns kurz skizzieren und benennen?
Ja, gerne. Also der erste ist die Verantwortungsübernahme. Da geht es eben darum, nicht in diese Opferhaltung zu rutschen, sondern immer wieder für sich selbst dieses Mindset zu entwickeln oder sich daran zu erinnern, dass es mein Leben ist und dass ich dort der Gestalter meines Lebens sein möchte und auch sein kann und sich dann eben zu fragen, was muss ich tun, um etwas zu verändern. Das zweite ist die Akzeptanz. Dann geht es eben dabei darum zu sagen, da droht etwas zu passieren und ich schaue nicht weg, sondern ich akzeptiere, dass da eine Katastrophe auf mich zurollt oder ich akzeptiere, dass da gerade ein Konflikt oder was Negatives ist oder ich akzeptiere eben auch, dass etwas in der Vergangenheit passiert ist und ich versuche, das Negative ins Leben zu integrieren und zu schauen, wie kann ich denn jetzt darauf reagieren und entweder wie kann ich das verarbeiten, wie kann ich die Sachen, die ich mitschleppe, das Negative dadurch loslassen, denn Akzeptanz ist häufig ein anderes Wort für loslassen oder wie kann ich eben die Zukunft so gestalten, dass das Negative nicht kommt oder abgefedert wird oder ich eine gute Antwort darauf finde. Von daher ist die Akzeptanz ganz wichtig. Solange wir nicht akzeptieren, kommen wir eben nicht ins Handeln, weil wir es nicht sehen oder weil wir es leugnen. Das dritte ist das zukunftsorientierte Denken, dass wir also nach vorne schauen. Gerade auch wenn Probleme da sind, nicht immer wieder rückwärtsgerichtet sagen, ja, aber du hast doch gesagt oder schon vor einem Jahr war das doch so, sondern immer wieder schauen, wo wollen wir denn hin? Was ist unsere Vision als Team zum Beispiel eben auch? Wie wollen wir uns denn verändern? Oder auch welche Ziele wollen wir erreichen? Wir wissen eben auch, Ziele zu haben, ist was sehr Starkes im Leben, möglichst viele verschiedene Ziele zu haben. Denn wenn eins nicht funktioniert, dann ist das nicht quasi das Ende der Welt, sondern dann ist eben ein Ziel nicht in Erfüllung gegangen oder ein Traum nicht in Erfüllung gegangen und man hat aber viele andere lebenswerte und sinnvolle Dinge im Leben. Deshalb ein zukunftsorientiertes Denken und sich eben auch zu fragen, mein Handeln heute, welche Auswirkungen hat denn das eigentlich aufs Morgen? Gerade eben auch, wenn man sich etwas wünscht oder wenn man Ziele hat, sich zu fragen, habe ich eigentlich heute etwas für dieses Ziel getan? Hoffe ich immer nur oder komme ich auch in die Aktivität? Dann das lösungsorientierte Denken, da geht es eben darum, konstruktiv zu denken, nicht nur über Probleme zu sprechen, sondern Lösungen zu entwickeln, Lösungen nicht direkt zu verneinen und zu sagen, ach, das klappt nicht, das haben andere auch schon probiert oder das haben wir da auch schon mal gemacht, sondern Lösungen eine Chance zu geben und auch, dazu neigen wir Menschen manchmal auch, wenn wir verletzt worden sind, dass wir jetzt uns entschieden haben, der andere ist doof und der wird für immer doof sein, sondern dass wir also auch lösungsorientiert denken und uns erlauben auch, Dinge nochmal ganz anders zu sehen, als wir sie bislang gesehen haben. Dann geht es um Optimismus. Wir wissen aus der Forschung, dass Menschen, die optimistisch sind, eher ins Handeln kommen, weil sie eben glauben, dass die Dinge sich zum Guten entwickeln können oder dass Dinge einen Sinn haben oder dass sie daraus eine Lernerfahrung machen können. Und sie glauben eben auch, dass sie es hinbekommen können grundsätzlich. Und dadurch handeln optimistische Menschen schneller und erhöhen dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben tatsächlich auch eine positive Erfahrung sammeln. Und unser Denken bestimmt natürlich auch, wie wir durch die Welt gehen. Wenn ich immer nur negativ denke, dann sehe ich natürlich auch mehr Stress und mehr Probleme. Und wenn ich optimistischer denke, dann sehe ich auch mehr das Gute und das Schöne. Und auch das stärkt uns natürlich, wenn wir das Leben oder das Team eben auch in den positiven Aspekten stärker beleuchten. Dann gibt es die Beziehungsfähigkeit oder auch Netzwerkorientierung, dass wir also wissen, wir sind soziale Lebewesen und das, was wir zum Beispiel über Zoom machen, das ist eine schöne Notlösung und auch vielleicht schöner als Telefon, weil ich sie sehe. Aber noch schöner wäre es, wir würden im gleichen Raum gerade sein oder auf der Parkbank sitzen und dieses Gespräch führen. Das hätte nochmal eine andere Ebene. Und Menschen sind der Glücksfaktor Nummer eins in unserem Leben. Gute zwischenmenschliche Beziehungen. Nicht der große Lottogewinn ist das, was uns glücklich macht, sondern am Ende eben das gute Miteinander. Und wir wissen eben gerade aus der Resilienzforschung auch, dass es häufig schon reicht, eine starke Bezugsperson im Leben zu haben, die einen ganz großen Schutzfaktor darstellt in Krisenzeiten und uns hilft, mutig zu bleiben und uns quasi rüberrettet über die schwere Zeit. Das trifft auf Kinder ganz stark zu. Kinder, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, haben einen großen Schutzfaktor, wenn es eine externe Person gibt, die für sie einen großen Halt bedeutet. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, der dazu beiträgt, dass sie sich zu starken Erwachsenen entwickeln. Und das trifft auf uns Erwachsene dann eben später auch zu. Und auch die Erfahrung, dass wir anderen Menschen helfen können, ist ebenfalls eine resilienzstärkende Funktion, weil wir eben spüren, wir sind ja nützlich. Da gibt es jemanden, dem geht es nicht gut und wir können ihm oder ihr helfen, vielleicht sogar, obwohl es uns selbst auch nicht gut geht in einem bestimmten Bereich. Aber es gibt andere Bereiche in unserem Leben, da haben wir bestimmte Fähigkeiten oder Energien und können dort etwas machen. Dann gibt es die Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist ein bisschen wie Selbstvertrauen, aber immer auf etwas Konkretes bezogen. Zum Beispiel die Selbstwirksamkeit, Verhandlungen zu führen oder die Selbstwirksamkeit, Probleme zu lösen oder die Selbstwirksamkeit, mit Materialien vielleicht umzugehen. Die Selbstwirksamkeit, in zwischenmenschlichen Beziehungen gut zu funktionieren. Also es gibt verschiedenste Formen der Selbstwirksamkeit. Und wenn wir also selbst wirksam sind, auch das kann man wieder mit so einem Zollstock versuchen, so ein bisschen zu messen, habe ich wenig Selbstwirksamkeit oder viel Selbstwirksamkeit, wissen wir eben auch, Menschen mit viel Selbstwirksamkeit kommen schneller ins Ausprobieren, kommen schneller ins Machen, trauen sich mehr Dinge zu. Und Selbstwirksamkeit bedeutet eben, ich glaube, dass ich etwas verändern kann, dass ich durch mein Wissen und durch mein Können wirksam bin, etwas bewirke. Und dann, das müsste jetzt der letzte sein, ich hoffe, Sie haben mitgezählt, dass ich keinen vergessen habe, das ist die Erholung. Und das ist eben auch so wichtig, dass wir für unsere psychische und auch für unsere körperliche Gesundheit Erholung ganz selbstverständlich einbauen. Und wir müssen nichts leisten, um uns erholen zu dürfen. Das ist ein falsches Mindset. Gerade in Krisenzeiten bedeutet das dann nämlich häufig, dass wir noch mehr leisten wollen, bevor wir uns erlauben, eine Pause zu machen oder bevor wir uns erlauben, in den Urlaub zu gehen, weil wir sagen, wir müssen das erst abarbeiten, wir haben das noch nicht verdient. Oder auch wenn es uns psychisch nicht gut geht, wenn wir traurig sind wegen etwas, dass wir dann sagen, wir dürfen keine Freude haben, keinen Spaß haben. Aber Erholung ist eben ganz wichtig, um unsere Batterien aufzubauen, um eben auch psychisch stark zu sein und aus diesem Tunnelblick rauszukommen und auch aus so einem selbstgefährdenden Verhalten rauszukommen. Weil wenn wir nicht erholt sind, ist eben wieder diese Gefahr stark, dass wir verspannen, dass wir uns kontraproduktiv verhalten, dass wir in Abhängigkeiten geraten und das ist dann eben so ein Kreislauf.
Wir sind alle so beschäftigt, den ganzen Tag unterwegs, ein Termin jagt den anderen. Ist nicht die Erholung, die Sie eben erwähnt haben, genau das, was eigentlich immer hinten rüberfällt und immer als letztes stattfindet?
Sicherlich, also bei dem Resilienzkonzept, was ich sozusagen schule, versuche ich so eine Wichtigkeit von Bausteinen zu vermeiden, weil ich glaube, es gibt durchaus Menschen, die bei Erholung schon sehr weit sind und dann ist das für sie nicht der wichtigste Baustein, sondern dann wäre es vielleicht wichtiger, lösungsorientiert zu denken oder stärker Verantwortung zu übernehmen für sich. Ich glaube, da unterscheiden wir uns durchaus, aber ja, wir sind ja seit 1,5 Jahren in einem Ausnahmezustand und Ausnahmezustand bedeutet ja Stress für uns, weil unser Alltag, sowohl beruflich als auch privat, sich ja fundamental verändert hat. Und ja auch gerade zu Beginn, das ist jetzt aber auch sehr verschieden, wie die Menschen da drauf schauen, grundsätzliche existenzielle Fragen aufgeworfen sind. Fragen zum Beispiel auch zum Tod. Also da war vor 1,5 Jahren ein neues Virus unterwegs, wo man nichts drüber wusste und wo es erst einmal auch die Vorstellung gab, oh Gott, wenn ich einen Einkaufswagen anfasse, muss ich im Grunde genommen direkt meine Hände desinfizieren. Wer weiß, was passiert. Und wir hatten, wenn wir uns zurückerinnern, vor 1,5 Jahren noch eine größere unmittelbare Bedrohung erlebt. Und eine Todesangst zu haben, ist natürlich ein enormer Stressfaktor. Oder eben auch eine Sorge zu haben, andere Menschen anzustecken und schuldig zu sein. Was ja auch immer wieder durch Politik und Medien erzählt wird und immer wieder in unsere Köpfe kommt. Quasi Schuld und Scham häufig eben auch eine Rolle spielen in der letzten Zeit. Und das sind Stressfaktoren. Oder eben Menschen machen sich jetzt auch Sorgen, kriege ich eine Impfung schnell genug? Andere Menschen machen sich Sorgen, oh Gott, was könnte denn ein neuer, noch nicht so gut erforschter Impfstoff in meinem Körper anrichten? Andere Menschen machen sich Sorgen, dass es einen Rechtsruck gibt in der Gesellschaft. Andere Menschen machen sich Sorgen, dass die Demokratie verloren geht. Andere Menschen machen sich um ihre Arbeit Sorgen, weil sie jetzt 1,5 Jahre nichts verdient haben. Da gibt es viele Menschen. Oder die plötzlich ganz schlechte Jobchancen haben. Unternehmen, also Geschäftsführer, machen sich Sorgen, ob sie in die Insolvenz gehen müssen und so weiter. Also ein großer Stressfaktor. Und im Grunde genommen kann unser Körper gut mit Stress umgehen, aber nur mit unmittelbarem Stress. Stress ist immer eine Superkraft, um uns Energie zu geben und ins Handeln zu kommen. Aber dieser Dauerstress für 1,5 Jahre ist ein riesiger Krankheitsfaktor, der auch das Immunsystem, das körperliche Immunsystem, schwächt. Was im Grunde kontraproduktiv ist, wenn wir mit einem Virus zu tun haben. Von daher ist es umso wichtiger, eben auch die Psyche zu stärken. Und man spricht ungefähr nach 6 Monaten Stress von chronischem Stress. Nun sind wir 1,5 Jahre in dieser Situation und wir sind jetzt ja auch im Sommer mit Szenarien konfrontiert, die sagen, mal gucken, wie der Herbst und der Winter wird, mal gucken, wie der nächste Sommer wird. Das heißt, da entsteht weiter Stress. Es ist nicht so wie bei einem Marathonlauf, dass man sagt, jetzt sind wir durchs Ziel und ab jetzt kommt langsam das normale Leben zurück, sondern es ist immer noch so ein bisschen, na mal gucken, so eine tickende Zeitbombe. Es könnte alles auch wieder rückgängig gemacht werden. Und das ist schon etwas unfassbar Schlimmes für unseren Körper, psychisch und eben körperlich. Und darum ist es umso wichtiger, hier auch für sich zu gucken, wie kann ich für mich sorgen? Also wie viel Medienkonsum tut mir überhaupt gut? Wenn ich merke, dass ich danach traurig bin oder wütend bin oder immer wieder mit Menschen darüber spreche und mich aufrege und sage, guck mal hier, was hat der denn gesagt und das habe ich da gelesen und bei Twitter haben die das geschrieben, dann ist das, oh nein, da muss man mit aufhören und gucken, brauche ich diese Informationen, tun sie mir eigentlich gut und was kann ich dafür tun, damit es mir gut geht? Und das ist, glaube ich, vielleicht auch die große Chance in dieser Zeit, dass wir alle es ja erlebt haben in den letzten 1,5 Jahren, dass wir an unser Ende unserer Kräfte auch gekommen sind, phasenweise vielleicht nur, aber vielleicht auch ganz grundsätzlich. Und dass über die Psyche zu sprechen, eine gewisse Normalität auch bekommen hat und nicht mehr so ein ganz großes Tabu ist. Es war ja immer ein großes Tabu, was, dir geht's nicht gut, jetzt sei doch wieder glücklich oder was, du machst eine Psychotherapie oder du gehst zum Coach, warum denn so? Leute hatten oft auch eine Hemmung, sowas sich dazu outen quasi. Und jetzt ist es so, zumindest mein Eindruck, dass viel mehr Menschen sagen, dass sie psychische Probleme haben oder hatten, dass sie jetzt zu einem Therapeuten, zu einem Coach gehen oder dass sie einfach für sich etwas tun, Yoga, Meditation, Joggen, Handy aus, um sich was Gutes zu tun. Und das ist vielleicht die große Chance, dass wir in unserer Gesellschaft eine Sprache dafür so ein bisschen finden, auch ein Verständnis dafür finden. Und ich glaube, das sollten wir uns auf jeden Fall auch erhalten, dass wir darüber reden und eben auch die Gefühle, die Bedürfnisse von anderen wahrnehmen, respektieren und auch von uns wahrnehmen und respektieren und nicht versuchen wegzudrängen und zu sagen, aber es muss jetzt und ich muss, sondern sich auch mal zu fragen, was brauche ich denn eigentlich?
Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Träder. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns heute ein bisschen über Resilienz und psychische Gesundheit zu reden. Liebe Zuhörer, Sie haben hoffentlich aus unserem Gespräch den ein oder anderen Tipp mit in den Alltag rübernehmen können und können psychisch gestärkt durch den Tag gehen.